Schönen guten Morgen. Oder mit den Worten von Paul, herzlichen Glückwunsch. Na, schön, dass ihr da seid. Wir sind mitten in einer Serie. Wir schauen uns Gottes Top 10 an für unser Leben. In der Bibel wird davon gesprochen, dass Gott uns 10 Gebote gegeben hat, die er uns gegeben hat, damit wir danach leben und damit es uns gut geht. Den Menschen um uns herum, uns, unserer Beziehung zu Gott. Und wir haben uns schon 3 Gebote angeguckt. Ihr seht hier dieses riesengroße iPhone. Und diese Anwendungen, diese 10 Gebote, die kann man im Leben installieren. Das ist so das Bild, was wir die ganze Zeit durchtragen. Und auf diesem großen iPhone haben wir symbolisch schon 3 Gebote installiert. Jetzt würde ich mal gerne wissen, wer von euch erinnert sich denn an diese Gebote? Das allererste war ja diese Gießkanne mit dem Gras. Wisst ihr noch, wie das Gebot dazu heißt? Ja, eine Geschichte daraus, ja, richtig, genau. Oft denken wir, das Gras auf der anderen Seite ist grüner und wir haben das dann genannt, sei zufrieden mit dem, was du hast. Gieße dein Gras, dann ist es da grüner, wo du es gießt und nicht prinzipiell beim anderen. Und das Gebot kennt ihr vielleicht aus der Bibel unter der Formulierung, du sollst nicht neidisch sein auf andere. Das zweite Gebot, was wir uns angeguckt haben, dieses Superman-Symbol, wer weiß, was das bedeutete? Also wir haben das formuliert mit gönn dem anderen seine Heldenzeiten und dahinter steckt das Gebot, rede nichts Falsches über andere, zieh andere nicht durch den Dreck, rede nicht Lügen über andere. Und dieses dritte Gebot heißt, du sollst nicht stehlen, gib dem anderen, was ihm zusteht. Und jetzt haben wir heute Morgen ein Gebot, das ist das 7. Gebot, oh, ich sag's euch, der Gottesdienst ist freigegeben ab 12, der erste Gottesdienst mit Altersfreigabe, den ich kenne. Und ihr ahnt sicherlich schon, wenn ihr diese Ringe seht, was wird wohl das Gebot sein, über das wir heute reden? Ruft mal rein. Du sollst nicht Ehe brechen, genau. Und das ist natürlich ein kniffliges Thema. Da geht jeder mit anderen Erlebnissen durch sein Leben, kommt mit anderen Erfahrungen. Und ich sag's euch gleich. Die beste Zeit meines Lebens habe ich mit der Frau eines anderen Mannes, in den Armen einer Frau eines anderen Mannes verbracht. Es war die Frau meines Vaters und meine Mama war einfach die Beste. Ne? Wer hat das nicht genossen, so als Kind in den Armen? Jetzt habe ich euch geschockt, ne? Jetzt habe ich euch geschockt. Also, die Frau eines anderen Mannes ist in dem Fall die Frau meines Vaters. Und das war wirklich, wirklich herrlich. Jetzt kommt ein Witz für euch mit Ankündigung, dann fällt es euch leichter zu lachen. Hat auch was mit dem Thema zu tun. Ein Mann hat die Vermutung, dass seine Frau eine Affäre hat. Und dann ist er ganz nervös und überlegt sich, er macht mal früher Feierabend und fährt früher nach Hause und guckt dann irgendwie, ob sie da irgendwie mit jemand anderem abhängt. Und dann kommt er also zu Hause an und er merkt schon, das riecht schon nach Zigarre und so, das kennt er gar nicht von sich und denkt sich schon, da ist noch ein anderer Kerl in meiner Wohnung und er findet den, aber er findet nichts und dann geht er auf den Balkon raus und denkt sich, vielleicht hat er sich auf dem Balkon versteckt und auf dem Balkon ist auch nichts und dann guckt er runter und dann sieht er, wie da jemand gerade in seinen Sportwagen einsteigt und noch eine Nachricht schreibt und so weiter und dann denkt er sich, da ist er. Ich habe ihn. Was kann ich also machen? Er geht ins Haus, guckt sich rum, sieht seinen Kühlschrank, nimmt den Kühlschrank, schleppt den Kühlschrank bis auf den Balkon und merkt dabei gar nicht, dass er sich in dem elektrischen Kabel verhängt mit seinem Bein und wirft den Kühlschrank über den Balkon voll auf den Sportwagen. Ende von Szene 1. Szene 2 im Himmel. Petrus sagt zu ihm, hör mal, was machst du hier? Sagt er, ja, ich habe meine Frau dabei entdeckt, irgendwie, dass sie eine Affäre hatte und ich wollte nur meine Ehe schützen und da habe ich dann den Kühlschrank auf jemanden geworfen, einfach, ich habe es gut gemeint. Und dann sagt Petrus, ja, wir haben dafür Verständnis, wenn jemand Probleme hat. Und dann sagt Petrus zu dem Sportfahrer, und was ist deine Geschichte? Und dann sagt er, ja, ich war gerade dabei, eine Nachricht zu schreiben und aus dem Nichts kommt ein Kühlschrank und fällt voll auf mich drauf. Sagt der Petrus, ja, wir kennen Unfälle, das kennen wir. Und dann sagt Petrus zu dem Dritten, und was hast du im Kühlschrank gemacht? Okay, gut. Die Tatsache ist doch im Leben, dieses Thema ist eine ernste Sache. Denn wenn wir dieses Gebot nicht beachten, zerstören wir so viel. Wir zerstören die Beziehung, in der wir drinstecken. Wir zerstören das Leben der Kinder in diesen Beziehungen, die entstanden sind. Wir führen uns, viele führen sich damit in ein finanzielles Desaster. Durch den Zerbruch von einer Ehe gehen Freundschaften kaputt mit anderen Menschen, Kollegen, im Verwandtenkreis. Wenn wir an der Stelle das Gebot von Gott brechen, geht so viel kaputt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns dieses Thema ganz ernsthaft anschauen und dass wir uns überlegen, wie können wir das einhalten? Und was genau meint Gott damit, wenn er sagt, brich nicht die Ehe? Es gibt einen Vers, das ist sozusagen eine Erweiterung zu dem Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Jesus Christus war als Sohn Gottes auf dieser Welt, er war unterwegs mit seinen Jüngern und er hat ganz viel gelehrt. Er war ein Rabbi, der Jünger hatte, und er hat zu vielen, vielen Menschen an vielen, vielen Momenten gesprochen und hat gesagt, was er zu all dem, was schon in der Bibel im Alten Testament stand, was er dazu denkt. Und hat sozusagen mit seinen Aussagen die neue Bibel, das Neue Testament, nicht die neue Bibel, aber den zweiten Teil der Bibel, das Neue Testament geschrieben. Andere haben das gehört und haben es reingeschrieben in die Bibel und das liegt uns heute vor. Deshalb sagen wir auch, die Bibel ist Gottes Wort, weil Gott durch Jesus, durch Menschen zu uns gesprochen hat und wir daraus lernen und wissen, was Gott von uns möchte. Und jetzt wird von Jesus erzählt, dass er zu einer Menschengruppe sagt, das können wir im Neuen Testament, in Matthäus 5 können wir das lesen, da heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Also Jesus setzt nochmal einen drauf und sagt, nicht nur, wenn du das ganz praktisch getan hast, die Ehe zu brechen, sondern auch, wenn du das in deinem Herzen willst und wenn du eine andere Person begehrst, die nicht dein Partner ist, mit der du nicht verheiratet bist, die Person, die Frau eines anderen, den Mann eines anderen, dann hast du in deinem Herzen genauso die Ehe gebrochen. Also Jesus setzt nochmal einen drauf. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wovon reden wir denn eigentlich, wenn wir darüber reden, du sollst nicht die Ehe brechen. Was genau ist denn eigentlich die Ehe? Und jetzt wird es knifflig, weil da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu sehen. Es gibt die Möglichkeit zu überlegen, was ist Ehe zurzeit in Deutschland vor dem Gesetz? Das hat sich geändert, das Gesetz, das war früher mal anders. Das Gesetz ist jetzt an einem Punkt und das Gesetz wird sich weiterhin ändern, denn Menschen schreiben an Gesetzen ständig rum. Und wir schauen uns aber jetzt nicht an, was ist zurzeit in Deutschland der rechtliche Begriff für Ehe, sondern ich möchte mit euch darauf gucken, wie hat sich Gott Ehe gedacht? Wir gucken also nicht darauf, was ist deine Meinung zum Thema Ehe? Wir gucken auch nicht darauf, was ist meine Meinung zum Thema Ehe? Sondern ich möchte mit euch darauf gucken, was sagt Gott, was können wir in der Bibel lesen über seine Sicht über Ehe. Ob ich das gut finde oder nicht, ob du das gut findest oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ob die Gesellschaft das im Moment gut findet, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich möchte mit euch herausfinden, hat Gott eine Meinung zur Ehe? Wie definiert er das? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ziemlich schlau zu überlegen, der, der alles erschaffen hat, der, der die Idee hatte für das Universum, für die Erde, für die Geschöpfe und für uns als Menschen, als die Krönung der Schöpfung, ich finde es sehr, sehr schlau nachzufragen, welche Idee er dahinter hatte. Er weiß, wie wir funktionieren, er weiß, wie die Welt funktioniert, er sieht all die Freuden dieser Welt und er sieht all das Leid auf dieser Welt und ich würde sagen, Gott hat so mal ziemlich den Überblick. So, und in diesem Sinne möchte ich mit euch überlegen, was können wir aus der Bibel rauslesen, wie Gott die Ehe sieht. Und ich liebe es mit euch, nach dem Gottesdienst darüber zu diskutieren, was erkennst du in der Bibel? Also das ist mein Erkenntnisstand und wir können gerne, wenn du mit mir diskutieren möchtest, was du aus der Bibel heraus siehst, was du denkst, was Gott sieht, dann würde ich mit dir sehr, sehr gerne darüber reden. Also, was lese ich aus der Bibel raus? Gottes Idee von Ehe. Und zwar lese ich dazu einen Text, der steht im gleichen Buch in der Bibel, nur ein paar Kapitel später, im Kapitel 19, ab Vers 4. Da sagt Jesus: Wisst ihr nicht, was in der Schrift steht? Erwiderte Jesus seinen Gesprächspartnern. Dort steht, dass der Schöpfer die Menschen als Mann und als Frau schuf. Und es heißt weiter, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie also nicht mehr zwei, sondern eins. Und niemand soll sie mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Okay, wir gucken also jetzt einfach mal, was steckt in diesem Text drin, den Jesus sagt, den wir hier aufgeschrieben haben. Ich habe als Hilfe dafür hier eine Flipchart mitgebracht und da stehen schon ein paar Worte drauf. Ein paar Worte, die wir aus diesem Text kennen. Und was ich da jetzt rauslese, ist, dass hier drin steht, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt, um sich seiner Frau anzuhängen. Das heißt, wenn ich richtig verstehe, was Gott sagt, dann sagt er, da ist ein Mann. Da sind nicht zwei Männer oder fünf Männer, da ist ein Mann, steht hier drin. Der wird Vater und Mutter verlassen und wird sich seiner Frau, das ist auch wieder eine Frau, anhängen. Und dann heißt es hier, und dann werden sie sich verbinden und das soll keiner mehr trennen. Das heißt, es geht um ein Leben. Wenn ich Gott richtig verstehe, wenn ich die Bibel richtig auslege, wenn ich gucke, was da drin steht, dann glaube ich, dass Gott das meint. Ein Mann, eine Frau, ein Leben. Ich weiß, dass wir in der Gesellschaft viele unterschiedliche Varianten von Ehe haben. Wenn ich Gott richtig verstehe, meint er aber das. Und in dem Moment, wo ich hier irgendwo eine 2, eine 3, eine 0 hinschreibe, glaube ich, steckt nicht das drin, was hier im Text steht. Und jetzt kommt's. Also, Gott sagt also, ein Mann wird sich seiner Frau anhängen und sie werden ein Leben miteinander verbringen. Und jetzt hat Gott für ein Paar, was diese Idee, die er hatte, es war Gottes Idee, die er hatte, wenn ein Paar sich findet und heiratet und genau das tut, sich miteinander verbinden, sich die Treue verspricht für ein Leben, hat Gott ein Hochzeitsgeschenk. Ein sehr cooles Hochzeitsgeschenk. Und was ist das? Sex. Ich habe doch gesagt, der Gottesdienst ist ab 12. Das ist Gottes Hochzeitsgeschenk. Das ist sozusagen das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Und Gott sagt, hey, wenn ihr diese Ehe lebt, dann schenke ich euch eine Erfindung von mir, die wird euch gefallen. Ja, Sex ist eine positive Sache. Das ist lustig, dass man das manchmal sagen muss. Ne? Weil manche Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber gerade so in der Kirche habe ich den Eindruck, man darf über Sex nicht wirklich reden. Sex ist so, oh. Ich meine, die ganze Gesellschaft redet über Sex. In jeder Zeitschrift ist das Thema Sex drin. Es wird Werbung gemacht für Dinge, die mit Sex nichts zu tun haben. Und trotzdem wird versucht, auf den Zug Sex aufzuspringen, weil wir alle wissen, Sex interessiert uns. Gottes Geschenk für uns. Und wir reden so selten drüber. Wir fühlen uns teilweise sogar ein bisschen komisch. Gerade in der Kirche, redet man da über Sex? Ja. Heute Morgen definitiv. Überlegen wir mal, wie kam dieses Geschenk eigentlich in die Welt? Ich stelle mir so vor, also Gott schafft Adam und das war bestimmt so ein richtiger Kerl. Ein richtig cooler Kerl. Die Schöpfung war, die Tiere waren alle geschaffen, das ist die Geschichte aus der Bibel. Und dann denkt sich Gott so, jetzt brauche ich noch die Krönung von all dem, von meiner Schöpfung. Und dann kam er auf die Idee, Adam, der erste Mensch. Und er schafft also Adam und er denkt sich, hey, toller Typ. Und denkt sich, hey, ich glaube, das geht noch schöner. Und dann kam er auf die Idee, noch eine Frau zu schaffen. Er hatte noch ein paar Designideen, wie das Ganze noch schöner geht, ein paar Kurven mehr und so. Und dann schafft er also die Eva. Und ich stelle mir so vor, als Adam die Eva zuerst sah, was wird er sich gedacht haben? Ich meine, ja, genau. Wow. Ne? Genau so ist es. Der wird sich gedacht haben, Hammer. Der wird sich gedacht haben, gut, dass es noch kein H&M gibt. Ja, die kann Gott mir gleich so mitgeben. Die braucht er nicht anziehen, das passt schon so. Und vermutlich hat Adam Eva gesehen, war total begeistert. Und das Erste, was ihm eingefallen ist, war wahrscheinlich nicht, hoffentlich hat sie einen guten Charakter. Ja, ich glaube, dass Adam ziemlich heiß auf Eva war, denn das war nämlich auch ein Schneckchen. Und dass er total begeistert war, dass er sich total gefreut hat und dass er das als Geschenk von Gott gesehen hat. Und ich frage mich, was hat wohl Adam und Eva, was haben die wohl so gemacht abends? Ohne Licht, ohne Internet, ohne Facebook, ohne Filme. Was werden die wohl gemacht haben? Denen war nicht langweilig. Ja, Gott hatte dieses Hammergeschenk und die haben es ausgekostet. Gott hat ihnen das geschenkt. Sex ist super, weil Gott Sex super findet. Und wir sind manchmal an dem Thema so verkrampft. Wie dieser Pastor, der von der Jugendgruppe eingeladen wurde, weil der Jugendleiter sich gesagt hat, wir sollten mal über das Thema Sex reden, aber ich fühle mich dabei nicht ganz so wohl, wenn ich über das Thema rede. Ah, ich schiebe den schwarzen Peter einfach zum Pastor und frage den Pastor, ob er kommt und in der Jugendgruppe über Sex spricht. Und dann fragt er den und der Pastor, ja, klar, das kann ich machen. Und dann denkt sich der Pastor, muss ich ja im Terminkalender eintragen, aber da kann ich halt schlecht eintragen, Sex, wenn das jemand liest, das ist doch total komisch. Und dann überlegt er sich, ich mache Folgendes, ich trage Segeln ein. Und wenn ich dann Segeln lese, dann weiß ich, ja, das war Sex. Und dann sieht das nicht so komisch aus im Kalender. Und kurz bevor dann die Jugendgruppe sich trifft, ruft der Jugendleiter nochmal an, zum Pastor nach Hause, sagt, wollte fragen, geht denn alles in Ordnung, steht unser Termin. Und der Pastor war aber gerade nicht zu Hause, sondern seine Frau war nur zu Hause. Und dann fragt er, hey, der Pastor hat uns zugesagt, dass er heute Abend das Thema hält. Ist das nach wie vor der Plan? Kann ich damit rechnen? Und dann sagt seine Frau, ja, warte mal, der ist gerade nicht da. Aber warte, sein Terminkalender ist da. Ich guck mal eben nach. Und dann guckt sie nach und sagt, das ist aber interessant. Der hat es nur zweimal gemacht. Und beim ersten Mal war ihm übel. Und beim zweiten Mal musste er kotzen. Aber gut, wenn er das Thema halten will, da war der Jugendleiter natürlich etwas verwirrt. Ne? Aber das passiert, wenn wir an dem Thema so krampfhaft drangehen. Es ist ein Hochzeitsgeschenk, es ist herrlich und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Jetzt haben wir das Problem, dass wir ganz, ganz viel beeinflusst sind von Hollywood. Und bei Hollywood wird dieses Thema Sex anders behandelt. Da ist das nicht das Geschenk, das Hochzeitsgeschenk für eine Ehe, die so aussieht, sondern da wird das ganz anders gelebt. Und das ist meistens in tollen Drehbüchern so verpackt und mit so romantischer Musik, dass du dir denkst, hey, ist doch alles in Ordnung. Und dann gucken wir in die Bibel rein und sagen, hey, was hat sich denn Gott dabei gedacht? Und dann stellen wir fest, oh, das ist ja ganz anders als der letzte Film, den ich gesehen habe. Wir werden so viel beeinflusst, und jeder hat eine andere Meinung zu dem Thema Sex, dass wir als Gesellschaft teilweise sehr weit weg sind von dem, was ich in meinen Augen aus der Bibel heraus lese. Wie gesagt, wenn du da was anderes draus liest, sag es mir, ich rede gerne mit dir darüber, denn mir ist es ein Anliegen, mehr zu verstehen, was Gott will. Und das ist die Basis für meine Gedanken. Also, wie wir heute mit dem Thema umgehen, Ehe, ist teilweise auch nicht mehr die Sicht für ein Leben, wie Gott sich das gedacht hat. Ich bin beruflich auch als Hochzeitsreferent unterwegs und biete Trauungen und Zeremonien an, auch gerade für Menschen, die sagen, hey, wir wissen nicht, wer es macht. Wir sind aus einer Kirche ausgetreten oder unser Pastor kann nicht. Und dann fragen mich Menschen, ob ich für sie die Trauung halten würde. Und ich bin dann immer ganz ehrlich und sage, hey, das ist eure Hochzeit, das ist euer Versprechen. Und manche davon sagen ganz klar, hey, ich habe mit Gott nichts zu tun, ich glaube nicht an Gott. Und viele sagen auch, also die Aussage am Ende, bis der Tod uns scheidet, oh, die wollen wir nicht so. Und ich merke, dass das immer mehr bei Eheversprechen immer öfter so ist, dass man sich das Versprechen, bis der Tod uns scheidet, gar nicht mehr so gibt. Weil ganz oft das so gelebt wird, dass wir sagen, hey, wir verbinden uns, solange wie es gut geht. Wir verbinden uns, solange wir uns lieben. Aber die Sicht, dass wir uns verbinden für ein ganzes Leben, die geht immer mehr verloren. Wir gehen immer weiter weg von dem, was Gott sich gedacht hat. Und warum will Gott, dass das für ein ganzes Leben ist? Ich glaube, dass Gott das deshalb gemacht hat, weil er uns durch die Ehe, durch diese kleinste, wichtigste Zelle der Gesellschaft, zeigen will, dass er uns treu ist. Dass er uns auf ewig treu sein wird. Er vergleicht die Christen, die zusammenkommen, die Gemeinde, die zusammenkommt, die Kirche, vergleicht er als seine Braut. Das Bild, er benutzt das Bild von der Braut und sagt, irgendwann mal werden wir zusammen sein und werden auf ewig zusammen sein und du kannst dich auf mich verlassen. Uns kann nichts mehr trennen. Und ich glaube, dass wir als Ebenbild Gottes, Mann und Frau, in dieser kleinsten Zelle mit Gottes Hilfe leben sollen, was er sich an Treue verspricht und was er an Treue selber uns geben will. Und deshalb hat er uns mit seiner Hilfe auch grundsätzlich befähigt. Er traut uns das zu, dass wir wirklich ein Leben lang treu sind. Jetzt weiß ich, dass das Leben nicht immer so läuft, wie wir das wollen. Und dass wir manchmal auf unser Leben gucken und sagen, ja, das mag so sein, dass Gott sich das vorgestellt hat, aber das ist bei mir nicht so. Vielleicht sagst du dir, ich weiß auch, woran es liegt, ich habe was falsch gemacht. Vielleicht sagst du dir auch, hey, ich weiß noch nicht mal, was ich falsch gemacht habe. Und was mich so ermutigt, wenn du an den Punkt kommst, dass du sagst, weißt du, ich habe versagt, ganz klar. Ich habe das, was Gott sich gedacht hat, habe ich nicht gelebt. Bei mir ist es kaputt gegangen. Dann möchte ich dich mit der Geschichte ermutigen, die eine Frau erlebt hat, die zu Jesus gekommen ist. Wo andere sie angeklagt haben und gesagt haben, guck mal, da ist eine Frau, Jesus, die hat dein Gebot gebrochen. Wir haben sie auf frischer Tat ertappt. Und diese Menschen, die diese Frau zu Jesus gezerrt haben, die haben sich so gefreut, haben gesagt, so, jetzt kriegt die Frau richtig einen auf den Deckel, sie hat das Gebot gebrochen und jetzt muss Jesus auch noch das Urteil sprechen. Und Jesus reagiert so barmherzig. Jesus sagt nicht, ist alles kein Problem, das sagt er nicht. Aber er sagt, ihr wollt die Frau verurteilen und sie bestrafen? Dann könnt ihr das tun, aber der noch nie einen Fehler gemacht hat, der soll anfangen. Und diese Gruppe, die da zusammenkam, die Frau zu Jesus geschleppt hat, die waren auf einmal ganz klein mit Hut. Und einer nach dem anderen ging, weil jeder genau wusste, ich habe auch Dreck am Stecken. Und Jesus weiß das. Keiner ist perfekt, jeder hat Dreck am Stecken. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, halte in Zukunft die Gebote und wenn all diese Menschen dich nicht verurteilt haben, tue ich es auch nicht. Und ich glaube, dass Gott dir das genauso sagt. Gott sagt dir dieses Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, nicht, weil er dir eine auf den Deckel geben will, wenn du versagt hast, sondern weil er dir sagt, dann halte in Zukunft die Gebote. Ich will dich nicht verurteilen. Gott steht da mit offenen Armen. Die Konsequenzen, die so ein Bruch mit sich bringt, die kann Gott nicht einfach aus dem Weg räumen. Kinder werden dadurch nicht auf einmal wieder glücklich. Das ganze Geld, was man beim Anwalt ausgibt, ist nicht auf einmal wieder auf dem Konto. Freundschaften, Beziehungen sind kaputt. Aber Gott sagt, ich verurteile dich nicht. Und das möchte ich dir mitgeben als einen Zuspruch. Gott ist ein gnädiger Gott. Er möchte, dass du aufblühst. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken, wenn es also Gott so wichtig ist, dass wir diese Ehe leben und dass diese Ehe nicht kaputt geht, weil sie so wichtig ist, wie können wir das tun? Wie können wir unsere Ehe schützen? Und wie können wir auch unsere Beziehungen schützen? Das ist genauso wichtig, wenn du noch nicht verheiratet bist, dass du dann weißt, wie kannst du die Partnerschaften, die Freundschaften, die du hast, wie kannst du diese schützen? Und ich glaube, das, was wir dafür brauchen und was uns dazu befähigt, das zu tun, ist die Liebe. Ohne Liebe haben wir alle verloren. Ohne Liebe ist alles wertlos. Wir brauchen Liebe. Und wenn die Liebe da ist, dann blühen wir auf. Das ist mehr als nur ein Gefühl. Es ist eine Handlung, es ist eine Entscheidung, es ist eine Tat, es ist eine Einstellung. Und ich möchte an dem Begriff Liebe euch ein paar Tipps geben, von denen ich hoffe, dass das eure Ehe stärkt. Und das Erste, die Liebe fängt ja an mit dem schönen Buchstaben L. Das Erste, was ich euch wünsche für eure Ehe, ist, dass ihr einander lobt. Warum? Weil wir das alle brauchen. Wir brauchen Lob und Anerkennung. Jetzt weiß ich, dass wir als Erwachsene sowas immer gerne verstecken. Wir machen so, als bräuchten wir das nicht. Wir hängen unsere Meisterurkunde an die Wand, etwas, was wir erreicht haben, und tun dann so, als wäre dann nagelfrei gewesen und wir wussten nicht, wohin damit. Und damit das nicht so doof aussieht, habe ich das Nächste, was ich in den Finger hatte, einfach dahin gehängt. War zufällig die Meisterurkunde. Nee, so ist es nicht. Sondern wir überlegen uns schon sehr genau, warum wir die Meisterurkunde direkt dahin hängen, wo man sie als Erstes sieht, wenn man in unser Büro kommt. Wir überlegen uns ganz genau, warum wir das neueste Telefon auf den Tisch legen oder den neuesten Autoschlüssel. Weil wir Anerkennung wollen. Das machen Kinder ja anders, ne? Kinder, ach, die sind herrlich. Die machen das ganz anders. Meine liebe Tochter, die ist gerade in dieser aufregenden Phase, dass ihre Zähne wackeln. Oh, Wahnsinn! Die Zähne wackeln. Die ist jetzt 7 Jahre und wenn sie versucht, von ihren Freundinnen zu erzählen und sie möchte sie besonders gut darstellen, dann sagt sie 2 Dinge. In welcher Klasse ist sie? Weil je höher, desto wow. Und wie viele Zähne fehlen ihr schon? Und dann sagt sie, hey, ich habe jetzt eine neue Freundin, die Anna, die ist schon in der 1. Klasse und der fehlen schon 3 Zähne. Wow, was für ein Kind. So, deshalb meine Tochter ist ganz aufgeregt, dass ihr die Zähne schon wackeln. Und jetzt waren wir im Tierpark und ich habe sie abgeholt und sie war noch so 100 Meter weit weg. Und dann sieht sie mich und ruft durch den ganzen Tierpark, mein Zahn ist raus, Papa, es blutet, mein Zahn ist raus. Und alle Leute gucken sich um und denken, was ist los? Und ich habe mir gedacht, ach, weißt du was, ist egal, die freut sich so. Habe ich gesagt, das ist ja der Wahnsinn, habe ich durch den ganzen Park gerufen, dein Zahn ist raus, welcher denn? Ja, der ganz vorne, super, zeig ihn mir. Und alle Leute am Gucken und dann rennt meine Tochter zu mir und zeigt mir diesen süßen kleinen Zahn. Und genau, und dann abends kam dann die Zahnfee und so weiter, ihr kennt das. Ne? Total cool. Kinder brauchen Anerkennung und Lob, die kommen zu dir, die fordern das ein. Und wenn meine Tochter was Tolles gemacht hat, dann sage ich ja nicht, hör mal, das war ja gar nichts. Ne? Also bevor du nicht hier was Tolles mit Lego baust, brauchst du es mir gar nicht erst zeigen, weil das hier ist langweilig. Ne? Das würde ich jetzt nicht machen, was wäre ich denn dann für ein Vater? Wenn meine Tochter was malt oder was bastelt. Ich meine, mein Sohn kam letztens nach Hause mit einem Pappteller. Den hat er ganz kreativ gestaltet. Der ist jetzt 4 Jahre. Wisst ihr, was da drauf war? Da waren Nudeln angeklebt auf dem Teller. Ich meine, wer Boys kennt, weiß, was möglich ist. Ja, der feiert sogar eine Fettecke, Butter in die Wand geklatscht. So, und mein Sohn hatte also diese trockenen Nudeln draufgeklebt. Und ich meine, er freut sich und er zeigt es mir, er hält mir diesen Pappteller hin. Warum? Weil er Lob und Anerkennung braucht. Und da sage ich natürlich nicht, Jano, wie sieht denn der Teller aus? hier hast du ja gar nicht richtig geklebt. Die Nudeln sind überhaupt nicht richtig angeordnet. Das ist ja random hier. Was hast du denn hier gemacht? Kleber drauf, raufgeworfen oder was? Nein, ich habe gesagt, Jano, Hammer, cool aufgeklebt, die halten sogar. Wahnsinn. Ach, und du hast sogar eine runde Nudel. Mhm. So sind Kinder, die fordern das ein. Mein Neffe kam vor kurzem zu meinem Bruder und sagt, ne Papa, ich bin ein toller Junge. Und dann sagt mein Bruder zu ihm, ja, das bist du. Und dann geht er weiter spielen, ist ganz froh. Und dann nach einer Zeit kommt er wieder und sagt, ne Papa, ich bin der Junge, den du dir immer gewünscht hast. Und dann sagt mein Bruder, ja, das bist du. Und dann geht er weiter spielen. Leute, das ist doch herrlich, oder? Kinder brauchen Anerkennung, genauso wie wir. Und die sagen es einfach, die holen sich es einfach und wir Erwachsenen verstecken es. Und ich empfehle dir Folgendes. Gib deinem Partner Lob und Anerkennung. Es gibt kein Lob, was dem Partner wichtiger ist, als das von der Person, der sie am meisten liebt, die sie am meisten liebt. Können alle möglichen Leute was Positives sagen? Wenn du als Ehemann, als Ehefrau, als Partner, wenn du Lob und Anerkennung gibst, schlägt das alles. Und das brauchen wir alle. Wir wollen aufblühen, wir brauchen das. Und ich glaube, dass das deine Beziehung und vor allen Dingen deine Ehe, dass das das fördert, wenn du deinen Partner lobst. Und es gibt immer Dinge, die man mal wieder richtig gemacht hat, die man gut gemacht hat. Es gibt immer wieder Dinge, wo man sagen kann, Mensch, du siehst halt wieder toll aus. Oder Mensch, danke, dass du das und das gemacht hast, dass du dann gedacht hast, man kann sich gegenseitig loben. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Und dass man sich dann in dieser Ehe wohlfühlt und sich gegenseitig genießen kann. Das hat was mit Liebe zu tun. Und das Zweite, das I, der nächste Buchstabe, steht für Interesse. Wenn wir dem anderen zuhören, wenn wir versuchen zu verstehen, was er wirklich meint, wenn wir uns für den anderen interessieren, dann fördert das unsere Beziehung. Und dann kommen wir nicht in Gefahr, uns voneinander zu trennen und uns voneinander wegzubewegen. Tatsache ist, dass wir uns erstmal grundsätzlich nicht verstehen. Das ist so. Also, und damit meine ich noch nicht mal Mann und Frau, das ist ein extra Thema, sondern ich meine einfach so grundsätzlich Mensch und Mensch. Wir sind so unterschiedlich, dass es mir manchmal vorkommt wie eine Andersartigkeit wie Hund und Katze. Ne, kennt ihr das? Der Hund, der denkt sich, ich habe mein Herrchen, ne? Mein Herrchen füttert mich, striegelt mich, gibt mir einen Platz zum Schlafen und streichelt mich. Mein Herrchen muss Gott sein. Und eine Katze, die denkt sich, mein Herrchen striegelt mich, gibt mir einen Platz zum Schlafen, gibt mir was zu essen, kümmert sich um mich. Ich muss Gott sein. Also die Sicht auf das Gleiche kann so unterschiedlich sein. Warum? Weil wir unterschiedlich sind. Wir sind alle anders, wir ticken alle anders. Und dass wir anders sind und nicht alle gleich sind, ist eine gute Sache. Und das heißt aber automatisch, dass wir andere Meinungen haben, dass wir andere Sichtweisen haben und dass es natürlich dann auch zu Konflikten kommt. Ganz normal. Und wenn wir uns für den anderen interessieren, dann versuchen wir, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu sagen, ich interessiere mich für dich, lass uns reden. Das ist ein Hammer-Tipp für euch. Reden, reden, reden. Und wenn ihr in eurer Ehe mal irgendwann mal an den Punkt kommt, wo ihr euch nichts mehr zu sagen habt, hilft nur eins. Reden. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig. Kommunikation ist schwierig. Es heißt, dass Frauen durchschnittlich 30.000 Worte sprechen am Tag und Männer nur 20.000. Das ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt, aber wenn der Mann auf der Arbeit war und zurückkommt und sie zu Hause ist, dann hat er sein Kontingent schon verbraucht und sie fängt gerade erst an. Ja? Von daher ist es manchmal so, manchmal, selten, aber manchmal reden Frauen mehr und dann ist natürlich auch, da muss man natürlich auch ein bisschen übersetzen. Ich habe hier so ein paar Übersetzungshilfen gefunden, fand ich ganz, ganz cool. Und zwar Frauensprache in Deutsch. Da heißt es, wenn eine Frau sagt, wir brauchen, dann meint sie eigentlich, ich will. Ne? Finde ich ganz interessant. Oder wenn eine Frau sagt, deine Entscheidung, meint sie eigentlich, die richtige Entscheidung sollte mittlerweile offensichtlich sein. Okay? Oder wenn eine Frau sagt, mach, was du willst, sagt sie eigentlich, die Rechnung kommt später. Oder wenn eine Frau sagt, wir müssen reden, dann heißt das eigentlich, ich muss mich beschweren. Und wenn eine Frau sagt, du musst besser kommunizieren, meint sie eigentlich, sei meiner Meinung. Das habe ich so gehört. Ich meine, viel leichter fällt es mir bei der Übersetzung Männer in Deutsch. Und da gebe ich euch einen Tipp. Wenn ein Mann sagt, ich habe Hunger, dann heißt das, ich habe Hunger. Und wenn ein Mann sagt, ich bin müde, heißt das, ich bin müde. Aber wenn ein Mann sagt, ich liebe dich, meint er damit, können wir möglichst schnell Sex haben. So ist das doch. Also, wenn wir uns für den anderen interessieren, dann ist das die Basis dafür, mit der Andersartigkeit klarzukommen. Und die dann schön ist und nicht eine Belastung ist. Und das nächste finde ich ganz wichtig, das E ist der Beginn von Ehrlichkeit. Ich glaube, wir können nur uns wirklich lieben, so wie wir sind, wenn wir ehrlich miteinander sind. Wenn du weißt, du kannst in der Beziehung sein, wer du wirklich bist. Mit all deinen Schwächen, mit all deinen Stärken. Du musst dich nicht verstellen, du musst zu Hause keine Maske tragen. Du musst nicht versuchen, jemand zu sein. Und wenn du erlebst, dass du sein darfst, wie du bist, und dann bist du angenommen und geliebt, das ist Tiefe. Wenn du zu Hause nicht der sein kannst, der du bist, wenn du zu Hause mit Geheimnissen rumläufst, wenn es zu Hause Geschichten gibt, die du nicht erzählen darfst, oder wenn es zu Hause Dinge gibt, die du nicht sagen darfst oder tun darfst, dann wird nie eine richtig tiefe Liebe entstehen und vor allen Dingen eine Ehrlichkeit entstehen. Ehrlichkeit ist ganz wichtig, damit die Beziehung funktioniert. Und bei Ehrlichkeit heißt es auch, wir lassen Meinungsverschiedenheiten zu. Wir sind ehrlich zueinander und sagen, hey, weißt du was, wir haben alle Probleme. Du hast Probleme, ich habe Probleme, wir haben alle irgendwo eine Macke. Ganz normal. Es gibt keine perfekte Ehe, denn eine Ehe besteht aus zwei unperfekten Menschen. Das ist so. Und wo unperfekte Menschen zusammenkommen, da entstehen Probleme, da entstehen Konflikte und wir können das ehrlich anpacken. Das ist nicht immer leicht, aber es ist der einzige Weg. Und es gibt ein paar Sätze, die helfen, diese Ehrlichkeit zu starten. Sowas wie, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Oder, ich brauche Hilfe. Dass wir uns trauen, das zu sagen. Dass wir sagen, ich lag falsch. Oder auch, ich weiß es nicht. Das ist Ehrlichkeit. Ich wünsche euch diese Ehrlichkeit, denn das gehört zur Liebe. Und zu einer Liebe, die dazu führt, dass unsere Ehe trägt und dass sie zusammenhält. Das nächste ist das B und das steht für Begeisterung. Ich finde es wichtig, dass wir die Begeisterung, die wir am Anfang hatten, und deshalb haben wir uns ja für den anderen entschieden, deshalb haben wir ja gesagt oder die Frage gestellt, willst du ein Leben mit mir teilen, willst du mich heiraten, dass wir diese Begeisterung nicht vergessen. Und dass wir uns überlegen, was hat mich so begeistert an der Person? Und dass wir das frisch halten und sagen, was begeistert mich heute? Dass wir Fan sind vom anderen. Und weißt du, was eine super Sache ist? Wenn es Dinge gibt, wo du sagst, hey, da finde ich meine Frau so toll, da finde ich meinen Mann so toll, dass du dann vor Freunden auch davon erzählst, dass du Fan bist. Dass Leute, die mit dir zu tun haben, wissen, der liebt seine Frau, der liebt seinen Mann, der erzählt so begeistert von seinem Partner, seiner Partnerin. Diese Begeisterung ist wichtig. Und das letzte E, was ich euch mitgeben möchte, steht für Empathie, sich in den anderen hineinversetzen. Ich habe was ganz Tolles gelernt. Das ist ein Prinzip von einem Autor, der heißt Gary Chapman, der spricht von den 5 Sprachen der Liebe. Es gibt ein tolles Buch dazu und das ist das erste Buch, was ich einem Hochzeitspaar, einem frisch vermählten Paar schenke, weil es mir sehr viel geholfen hat, weil es in meiner Ehe sehr viel geholfen hat. Und in diesem Buch spricht Gary Chapman davon, dass es unterschiedliche Sprachen gibt, die wir sprechen, um Liebe zu empfinden und Liebe zu geben. Es gibt zum Beispiel Menschen, die fühlen sich besonders geliebt, wenn sie ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Das ist eine Sprache der Liebe. Und wenn sie den Eindruck haben, da hört mir der andere zu, das Handy ist zur Seite gelegt, es läuft kein Film, er guckt mir in die Augen, sie guckt mir in die Augen und hat gerade wirklich Zeit für mich, ungeteilte Aufmerksamkeit. Es gibt Menschen, die sich besonders geliebt fühlen, wenn sie solche Zeiten haben. Und wenn dein Partner so tickt, dann ist das für dich ganz wichtig, weil dann kannst du seine Sprache sprechen. Schade ist es nämlich, wenn ihr aneinander vorbeiredet. Denn es gibt noch mehr Sprachen und wenn du eine andere sprichst und automatisch davon ausgehst, dass dein Partner genauso ist, dann kann es sein, dass ihr völlig aneinander vorbeiredet. Also das eine ist Zweisamkeit, Zeit für mich, ungestört. Die zweite Sprache sind Geschenke. Es gibt Menschen, die fühlen sich ganz besonders geliebt, wenn sie ein Geschenk bekommen. Und auch da ist nicht jeder so. Aber wenn sie etwas bekommen, wo sie sagen, hey, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das muss noch nicht mal teuer sein, aber da hat sich jemand Gedanken gemacht. Da will mir jemand was Gutes tun. Dann fühlen die sich besonders geliebt. Mir sind Geschenke nicht so wichtig. Ich meine, Geschenke grundsätzlich, klar, Geschenke sind eine tolle Sache. Ich glaube, keiner sagt nein, wenn er ein gutes Geschenk bekommt. Aber für mich hat Geschenke nichts damit zu tun, ob mich jemand liebt, ehrlich. Ne? Und das wär doch interessant, wenn jemand mir zeigen will, dass er mich mag und er schenkt mir was und ich schnall es nicht. Ne? Und das ist ganz wichtig, dass wir sagen, okay, sind Geschenke vielleicht die Liebessprache, die mein Partner braucht? Die dritte Sprache ist Hilfsbereitschaft. Also, dass man sagt, hey, wo kann ich dich unterstützen? Kann ich dir irgendwas helfen? Und es muss doch nicht mal so sein, dass der andere dringend Hilfe braucht. Es ist einfach die Zusage, darf ich dir helfen? Ich will dir beistehen bei dem, was dich gerade beschäftigt, bei dem, was du gerade tust. Also Hilfsbereitschaft. Eine weitere Sprache ist etwas, was wir hier schon auch beleuchtet haben, ist Lob und Anerkennung, also Wertschätzung durch Worte. Auch das ist nett. Jeder braucht es, haben wir darüber gesprochen, jeder braucht es. Aber es gibt manche Menschen, die fühlen sich besonders geliebt, wenn du ihnen das durch Worte sagst. Und dann gibt es noch eine weitere Sprache, das ist Zärtlichkeit, das ist eine körperliche Umarmung, das ist eine Hand, die an der Schulter streift beim Vorbeigehen, das ist mal Händchen halten während dem Autofahren. Und wir alle brauchen natürlich körperliche Zuneigung, aber Menschen, die diese Sprache sprechen, brauchen es besonders. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du jetzt die Sprache hast, dass du sagst, hey, ich fühle mich besonders geliebt, wenn ich Lob und Anerkennung bekomme und ich fühle mich besonders geliebt, wenn ich eine Umarmung bekomme und dann will dir aber stattdessen, ich rede jetzt mal in meiner Rolle als Mann, dann will dir aber deine Frau die ganze Zeit immer nur helfen. Ja? Und du checkst es nicht. Die will dir immer helfen, weil das ihre Sprache ist, um dir zu zeigen, dass sie dich liebt. Aber weil du das nicht checkst, denkst du dir die ganze Zeit, warum will die mich bevormunden die ganze Zeit? Hier ist noch deine Jacke. Mädchen, ich bin alt genug, ich weiß, dass ich eine Jacke brauche. Hey, denk noch dran zu tanken, ruft sie an. Hey, ich sehe die Tanknadel, ich bin noch kein kleines Kind. Versteht ihr? Da entstehen Missverständnisse. Dann will dir die Frau helfen, weil sie sagt, hey, ich will ihm zeigen, dass ich ihn liebe und ich kümmere mich um ihn. Und du denkst dir vielleicht, boah, nervt die. Ich bin doch alt genug, was will die von mir? Ne? Und andersrum, wenn du also Lob und Anerkennung hast und Umarmung hast und du gehst dann die ganze Zeit zu deiner Frau hin und willst sie jederzeit drücken und ihr ein Küsschen auf die Wange geben und du sagst ihr die ganze Zeit, dass sie toll aussieht und du machst ihr Komplimente und das kommt aber alles nicht an. Stattdessen will sie, dass du dein Handy weglegst und dass du sie einfach mal anguckst und nichts anderes tust und dass du ihr mal zuhörst. Überleg dir, was da passiert, wenn du anders sprichst als dein Partner, als deine Partnerin. Könnt ihr völlig aneinander vorbeireden. Und die Kunst bei der Sache ist, rauszufinden, welche Sprache spricht mein Partner. Wie kann ich ihm begegnen? Denn dann kann ich ihm die Liebe, die ich ihm zeigen will, so zeigen, dass sie auch ankommt. Und ich finde das immer so schade, wenn Menschen sagen, hey, da ist keine Liebe mehr, wir lieben uns nicht mehr. Das hat manchmal damit was zu tun, dass diese Liebe über Jahre nicht mehr angekommen ist. Und dann denkt man sich, wir lieben uns nicht mehr. Und irgendwann mal ist es wirklich so. Ich wünsche euch diese Liebe, damit eure Ehe hält, damit ihr leben könnt, was Gott so wichtig ist. dass ihr euch gegenseitig Lob und Anerkennung gebt, dass ihr euch interessiert für den anderen auf dieser langen Reise des Lebens, dass ihr da nicht locker lasst, dass ihr ehrlich miteinander bleibt, keine Geheimnisse voneinander habt, dass ihr begeistert seid vom anderen und diese Begeisterung fördert und Fan werdet und seid und dass ihr euch überlegt, wie tickt der andere und ich will ihm darin begegnen. Das sind Tipps, die haben mir geholfen in den letzten 10 Jahren und ich hoffe, es geht weiter und ich möchte mein Bestes geben. Ich wünsche euch, dass ihr den richtigen Partner für euer Leben findet und dass, wenn ihr euch dafür entscheidet oder euch dafür entschieden habt, dass ihr daran festhaltet. Auch wenn es hart auf hart kommt, dass ihr festhaltet. Denn Gott ist euch treu und diese Beziehung soll diese Treue widerspiegeln. Ich wünsche euch dafür alles Gute und ich möchte noch gerne dafür beten, dass Gott euch begegnet, da wo ihr in euren Beziehungen seid. Es wäre gut, wenn ihr dazu aufsteht, ja? Dankeschön. Jesus Christus, vielen Dank, dass du ganz klar bist bei den Geboten, dass du ganz klar bist, was Ehe für dich ist und dass du diese Ehe schützen willst. Danke für dieses tolle Geschenk, was du uns gemacht hast, Sex, dass wir das leben dürfen. Und danke, dass du uns auch einen geschützten Rahmen für dieses kostbare Geschenk gegeben hast. Jesus, du weißt, wo wir stehen in unseren Beziehungen. Du weißt, dass manche glücklich sind und manche unglücklich sind, dass bei manchen die Ehe und die Beziehung gut läuft und bei anderen zerstört oder nicht gut. Jesus, ich weiß, dass du gnädig bist und dass du barmherzig bist und dass du dir viel dabei gedacht hast bei diesem Geschenk Ehe. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest, wo wir es brauchen. Dass du Trost gibst, dass du Vergebung gibst, da, wo wir selber oder wo andere verletzt haben. Da, wo es in die Brüche gegangen ist. Dass du uns wieder neu aufbaust, dass du uns die Hand reichst und uns zeigst, dass deine Liebe ganz unabhängig davon ist. Und Jesus, ich danke für all diejenigen, die auf dem Weg sind in eine Partnerschaft, in eine verbindliche Ehe, dass sie sich für den Partner entscheiden, mit dem sie ihr Leben verbringen wollen und dass du diese Entscheidung segnest und dass sie auf dem guten Fundament steht. Und ich bete auch für all diejenigen, die verheiratet sind, dass sie wieder sich neu Mühe geben und diese Ehe schützen wollen, Jesus, und dass du ihnen dazu hilfst und dass sie Liebe geben und Liebe erfahren. Danke, dass du uns begegnest, danke, dass wir dir wichtig sind, Jesus, und danke für die Gebote, die uns im Leben echt helfen und die unsere Beziehung zu dir und zu anderen Menschen und zu uns schützen. Vielen Dank. Amen.